Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
Moin moin und herzlich willkommen zurück auf deinem Podcast-Kanal Finanzen Parkett. Vorab als wichtige Info, bevor wir hier mit dieser Podcast-Folge durchstarten: Yannick hat diese Woche bzw. für diesen Börsentalk keine Zeit. Deswegen werde ich das Ganze, also ich, Gerrit, das Ganze übernehmen. Also viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. In unserem Format Börsentalk berichten Yannick und ich ja immer von den wichtigsten News, die in der vergangenen Börsenwoche so passiert sind. In diesem Fall sprechen wir über die KW18 bzw. dieser Podcast-Folge. Und die war vom 3.5. bis einschließlich 7.5. Und der DAX, der startete Anfang der Woche mit etwa 15.140 Punkten und schloss am heutigen Freitag bei 15.400 Punkten ab. Und somit haben wir eine leichte Aufwärtsbewegung von knapp 0,8% in dieser Woche. So ein richtiges Highlight in dieser Woche an der Börse gab es jetzt nicht. Eher auf privater Ebene bei mir. Da kann ich ja mal sonst von berichten. Und zwar ist es jetzt so, dass ich 2 Impftermine endlich bekommen habe. Den ersten Impftermin werde ich Mitte Mai wahrnehmen können und den zweiten Termin dann Richtung Ende Juni. Und mich stimmt das natürlich sehr, sehr positiv, mich hier gegen Corona, also die Corona-Schutzimpfung, durchführen zu lassen. Und ja, darauf freue ich mich schon sehr, weil ja auch immer mehr die Politik sich dahingehend ausrichten wird, dass ja, so blöd es ja auch klingt, dass wahrscheinlich auch viel mehr geimpfte Personen viel mehr Möglichkeiten haben und vielleicht zu denjenigen, die halt noch nicht geimpft sind. Finde ich natürlich nicht so richtig, ist eine andere Sache, gehört hier auch nicht in den Börsentalk, aber ich wollte euch mal wissen lassen, dass ich halt jetzt ja aufgrund einer Priorisierung der Impfpriorität 3 die Möglichkeit habe, mich impfen zu lassen und ich habe glücklicherweise am Donnerstagnachmittag einen Impftermin bekommen, beziehungsweise die beiden Termine genannt bekommen. Das freut mich sehr und ist für mich hier an der Stelle das absolute Highlight der Woche. Nicht an der Börse, aber halt auf privater Ebene. Somit würde ich auch sagen, starten wir jetzt mal mit dem Montag und den News, die hier so in der Woche passiert sind. Und zwar mit Berkshire Hathaway als allererstes. Berkshire Hathaway bzw. Warren Buffett und Charlie Munger, die hatten ja letzte Woche Samstag am 1. Mai die Hauptversammlung durchgeführt gehabt. Und auf der Hauptversammlung wurde das erste Mal jetzt berichtet, wer die Investorlegende Warren Buffett in der Zukunft ersetzen wird. Er möchte natürlich selbst noch nicht aufhören. Er ist mittlerweile, meine ich, 90 Jahre alt geworden ist 90 Jahre alt. Und jetzt haben sie halt gesagt, wer hier die Leitung in der Zukunft übernehmen wird. Und zwar handelt es sich hierbei um Greg Abel. Er ist 59 Jahre alt und seit 1992 arbeitet er quasi für Berkshire Hathaway. Und ja, er ist Leiter der Energiesparte und das ist jetzt der zukünftige Nachfolger oder wurde als zukünftiger Nachfolger von der Investorlegende Warren Buffett benannt. Also herzlichen Glückwunsch an Greg Abel und ich bin mal gespannt, wie das ganze Unternehmen sich dann aufstellt oder Berkshire Hathaway an sich, meine ich natürlich, wie sie sich in der Zukunft aufstellen werden, wenn Warren Buffett das irgendwann mal nicht mehr machen wird. Dann kommen wir auch direkt zur nächsten Meldung und zwar von oder zu Melinda und Bill Gates. Melinda Gates hat am Montag die Scheidung von dem Microsoft-Gründer Bill Gates eingereicht und laut den Berichten sei die Ehe halt unwiderruflich zerbrochen. So begründet sie die Auflösung dieser Ehe und das Paar war nun 34 Jahre zusammen und davon 27 verheiratet. Also wirklich sehr, sehr schade. Nach reichlicher Überlegung und viel Arbeit an deren Beziehung haben sich halt die beiden dazu entschlossen, die Ehe zu beenden und erklärten das auch identisch über ein identisches Statement über ihre Twitter-Kanäle. Sie wollen zwar privat getrennte Wege gehen, aber die gemeinsame Arbeit der Gates-Stiftung, die sie ja gegründet haben, die möchten sie nach wie vor fortsetzen. Somit sind jetzt noch 2 Meldungen für den Montag offen und zwar einmal von Lufthansa und von BMW. Ich gehe jetzt erstmal weiter auf Lufthansa ein. Die investiert trotz ihrer schwierigen Lage in der Corona-Krise in neue Langstreckenjets von Airbus und Boeing. Der Vorstand habe den Kauf von 5 Airbus A350 und 5 Boeing 787 Dreamliner beschlossen. Und die neuen Maschinen, die sollen bei der Kernmarke Lufthansa spritdurstigere, ältere Flugzeuge in der Zukunft ersetzen. Und die Investition in neue Flugzeuge steht den Angaben zufolge im Einklang mit dem Rettungspaket. Da haben wir ja auch schon letztes Jahr darüber berichtet gehabt, Yannick und ich ausführlich in den anderen Börsentalks. Und mit dem halt der deutsche Staat die Lufthansa in der Corona-Krise vor dem Aus bewahrt hat. Die neuen Flugzeuge, die sollen laut Lufthansa und deren Angaben zufolge pro Passagier und 100 Kilometer etwa 30% weniger Sprit als ihre Vorgängermodelle verbrauchen. Und dann gibt es jetzt noch die letzte Meldung von BMW. Das Unternehmen gab nicht bekannt, sich gemeinsam mit Ford in ein US-Startup einzukaufen. Das US-Startup schimpft sich Solid Power und hat seinen Sitz im Bundesstaat Colorado. Und das erhält nun von diesen beiden Autoherstellern und weiteren Investoren insgesamt 130 Milliarden US-Dollar, um die Technik der Feststoffbatterien marktreif zu machen. Die Investition werde es dem Unternehmen, also Solid Power, ermöglichen, vollständige und vollwertige automotive Batterien zu produzieren. BMW hatte erst vergangene Woche angekündigt, Feststoffbatterien in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in seinen Elektroautos einsetzen zu wollen. Die Feststoffbatterien, das muss man nämlich wissen, gelten als mögliche Weiterentwicklung der heutigen Lithium-Ionen-Technologie. Sie haben nämlich eine höhere Energiedichte und sind langlebiger. Allerdings gelten sie noch nicht als serienreif und Solid Power will nun zumindest die Erprobung möglich machen. Das soll es an der Stelle auch zum Montag gewesen sein. Kommen wir nun zum Dienstag. Hier habe ich drei Meldungen gebracht von T-Mobile, AXA und TeamViewer. Starten wir mit T-Mobile. Also die Telekom-Tochter T-Mobile US hat die Erlöse zu Jahresbeginn kräftig gesteigert, hat dennoch weniger verdient. Im ersten Quartal legte somit der Umsatz im Jahresvergleich um 78% auf knapp 20 Milliarden US-Dollar zu und in den ersten drei Monaten bis quasi Ende März kam unter dem Strich 773.000 neue Telefonverträge unter eigener Marke hinzu. Trotz dieses starken Wachstums sank der Nettogewinn um satte 2% auf 933 Millionen US-Dollar. Das hat das Unternehmen damit begründet, mit den höheren Ausgaben durch die Übernahme des Rivalen Sprint. Längerfristig jedoch soll die Fusion die Kosten stark senken und im laufenden Jahr rechnet T-Mobile US sogar, dass die Einsparungen von bis zu 3,1 Milliarden US-Dollar erreicht werden. Und auch den Jahresausblick hat das Unternehmen für das Jahr 2021 angehoben. Wie eingangs erwähnt, kommen wir dann zur nächsten Meldung und zwar von AXA. Das ist ja ein französischer Versicherer und der hat seine Einnahmen steigern können. Mit insgesamt 30,7 Milliarden Euro fiel nun der Umsatz zwar um 3% niedriger aus als ein Jahr zuvor, aber auf vergleichbarer Basis, also bei gleichem Geschäftszuschnitt und stabilen Währungskursen, entsprach dies jedoch einem Zuwachs von knapp 2%. Zudem konnte die AXA Fonds frische Kundengelder im Umfang von 13 Milliarden Euro einsammeln. Das Geschäft mit Krankenversicherungen und im Schaden- und Unfallgeschäft mit Geschäftskunden sei auf vergleichbarer Basis gewachsen. Jedoch sank bei Lebensversicherungen und Sparverträgen der Umsatz. Das einmal zur aktuellen Situation von AXA am Dienstag und ich würde sagen, wir gehen über oder springen direkt weiter zu TeamViewer. TeamViewer hat im ersten Quartal trotz des starken Vorjahresquartals nach wie vor deutlich zulegen können. Die sogenannten Billings, also eine Kennzahl für die erwarteten Umsätze der kommenden 12 Monate ausgestellten Rechnungen, kletterte im Jahresvergleich um 22,5% auf 146,6 Millionen Euro. Währungsbereinigt wäre dies ein Plus von sogar 26% gewesen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte unerwartet kräftig um 22% auf 90 Millionen Euro zu. Beim Umsatz kam der Zuwachs bei den zahlenden Abonnenten, wegen ja, der Umstellung des Angebots auf Laufzeitverträge nicht so stark zur Geltung. Er stieg lediglich um rund 15% auf 118 Millionen Euro. Zum Nettoergebnis machte das Unternehmen allerdings keine Angaben. Dann komme ich auch schon zum Mittwoch und hier habe ich einmal zwei Nachrichten mitgebracht. Einmal allgemein zu den Mieten oder zu den Mietpreisen in Deutschland und dann noch einmal von der dänischen Reederei Maersk. Mit der starte ich auch. Somit hat Maersk in den ersten Monaten 2021 deutlich, deutlich mehr Geld für eingenommen und dabei profitierte der weltgrößte Reedereikonzern hauptsächlich von einer starken Nachfrage auf einem Markt, der halt weiterhin von der Corona-Pandemie sowie Engpässen und Unterbrechungen in den globalen Lieferketten beeinflusst war. Dies habe die Frachten erheblich steigern können und unterm Strich stand damit im ersten Quartal ein bereinigter Gewinn von rund 2,7 Milliarden US-Dollar, verglichen mit knapp 200 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Ich persönlich finde die Logistikbranche ziemlich interessant, von daher werde ich mich auch nochmal mit diesem Unternehmen Maersk näher beschäftigen, aber auch zum Beispiel FedEx oder UPS und die Deutsche Post finde ich ziemlich interessant, was die Logistikbranche betrifft. Und ich muss auch langfristig, glaube ich, mal hier einsteigen und mir ein geeignetes Unternehmen raussuchen, was auch kennzahlentechnisch ziemlich fit und gesund dasteht. Aber natürlich keine Anlageberatung an dieser Stelle, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich gehe davon aus, dass die Logistikbranche in der Zukunft noch sehr, sehr stark wachsen wird, weil einfach der Weltmarkt das Ganze auch hergibt. Die Nachfrage, die steigt nach wie vor und von daher denke ich, dass man in den nächsten paar Jahren auf jeden Fall von der Logistikbranche noch sehr gut profitieren kann. Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Jeder muss sich einen eigenen Kopf machen, in was er, sie, aber auch es investieren möchte. Nun möchte ich noch auf die Preise für Mietwohnungen in Deutschland eingehen, um dann im Nachgang auch oder anschließend den Mittwoch abschließen zu können. Und einer Studie zufolge ist es nun so, dass zu Jahresbeginn die Preise für Mietwohnungen in Deutschland wieder deutlich stärker gestiegen sind als in den Vorjahren. Und im ersten Quartal 2021 zogen die Mieten von Bestandswohnungen mit einer Steigerung von 1,8% so stark an wie seit 5 Jahren nicht mehr. Und die Vermieter, die verlangten bei der Neuvermietung im März 7,18 € kalt je Quadratmeter und damit 3% mehr als ein Jahr noch zuvor. Bei Neubauwohnungen waren es sogar 9,58 € und das ist ein Plus von gut 5%. Ja, somit würde ich sagen, schließen wir hier den Mittwoch ab und gehen zum Donnerstag über. Hier steige ich direkt mit dem Baukonzern Hochtief ein. Dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge. Die haben der Yannick, also der Finanzenfuchs, und der Simon, die Dividendeneule, bereits ausgearbeitet und die ist auch schon veröffentlicht auf unserem Podcast-Kanal Finanzen Parkett. Das ist die Podcast-Folge 138 und dort wird das Unternehmen Hochtief einmal vorgestellt von den beiden Jungs und analysiert. Und ja, der Titel heißt quasi Hochtief Vorstellung und Analyse, ein unterschätzter Profiteur bzw. Gigant. Das ist die Podcast-Folge, wie bereits erwähnt, 138, also da sehr gerne mal reinhören. Aber natürlich gibt es auch zu dieser Podcast-Folge einen Blogbeitrag auf unserem Finanzblog finanzenparkett.de. Also wer sich die Analyse nochmal antun möchte oder reinziehen möchte, da haben wir das Ganze nochmal verschriftlicht und die Jungs haben an der Stelle wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Also vielen Dank, Yannick und Simon, falls ihr das hier hören solltet. Kommen wir nun aber zu der Nachricht von diesem Baukonzern und Hochtief bleibt nach einem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020 zuversichtlich für das laufende Jahr 2021. Somit ist der Bedarf an wirtschaftlicher, aber auch sozialer Infrastruktur nach wie vor stark und Regierungen hätten in den Hochtief-Schlüsselmärkten zahlreiche Konjunkturprogramme angekündigt. Um ein Beispiel zu nennen, so planen zum Beispiel die USA unter Joe Biden, das ist ja der neue US-Präsident, 2,3 Billionen US-Dollar über 8 Jahre in die Infrastruktur zu stecken. Und der sogenannte American Jobs Plan von Joe Biden, der derzeit im US-Senat diskutiert werde, sehe 621 Milliarden US-Dollar speziell für die Verkehrsinfrastruktur vor und weitere 689 Milliarden US-Dollar für die soziale Infrastruktur, sprich für Schulen, Krankenhäuser, aber auch Breitbandinternet. In Australien zum Beispiel, da sollen in den kommenden 4 Jahren fast 30 Milliarden australische Dollar in sogenannte Infrastrukturprojekte investiert werden, aber auch die Umsetzung des Klimaziels in Europa werde in naher Zukunft durch den 750 Milliarden Euro schweren Pandemie-Wiederaufbaufonds unterstützt, von dem ein wichtiger Investitionsschub für die Infrastruktur voraussichtlich erwartet werden kann. Und für das laufende Jahr peilt das Unternehmen, also Hochtief, weiterhin einen bereinigten Gewinn von 410 bis 460 Millionen Euro an und dies sei ein Zuwachs von 11 bis 25%, wenn man das Ergebnis von 2020 um den 50-prozentigen Thies-Anteilsverkauf auf 368 Millionen Euro bereinige. 2020 ging nämlich der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im Jahresvergleich um mehr als ein Viertel auf 476,7 Millionen Euro zurück. Inklusive Sondereffekte wies Hochtief im vergangenen Jahr einen Gewinn von 427 Millionen Euro aus. Für das Gesamtjahr 2020 schlägt das Management von Hochtief eine Dividende je Aktie von 3,93 Euro vor nach 5,80 Euro. Der Umsatz von Hochtief schrumpfte 2020 um gut 8% auf 23 Milliarden Euro. Der Auftragseingang, der brach sogar um 24% auf 23 Milliarden Euro ein und zum Jahresende hatte Hochtief Aufträge für insgesamt 46 Milliarden Euro in den Büchern stehen. Und dann kommen wir zur zweiten Meldung zum Donnerstag und zwar von Moderna. Die haben aufgrund der hohen Nachfrage nach ihrem Corona-Impfstoff erstmals es geschafft, in die schwarze Zahlen zu schreiben. Entschuldigung. Und Moderna ist ja ein US-Impfstoffhersteller, das muss man vielleicht noch dazu wissen. Und im ersten Quartal verdiente Moderna unterm Strich 1,2 Milliarden US-Dollar. Vor einem Jahr hatte Moderna noch aufgrund hoher Forschung und Entwicklungskosten einen Verlust von 124 Millionen US-Dollar eingefahren. Der Umsatz, der schoss von 8 Millionen auf 1,9 Milliarden US-Dollar in die Höhe. Davon entfielen 1,7 Milliarden Dollar auf Einnahmen durch den Corona-Impfstoff. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen auf Basis seiner bereits getroffenen Verkaufsvereinbarung mit Erlösen von rund 19 Milliarden US-Dollar und damit würde die bisherige Prognose deutlich angehoben und vor 3 Monaten hatte das Unternehmen mit 18,4 Milliarden US-Dollar gerechnet. Zum Vergleich, Pfizer, die arbeiten ja gemeinsam mit BioNTech zusammen und die haben ja auch gemeinsam einen Impfstoff entwickelt. Die rechnen mit einem jährlichen Umsatz von rund 26 Milliarden Dollar. Nichtsdestotrotz sind ja die Pharma-Riesen, Pharmakonzerne bzw. Impfstoffhersteller zuletzt stark unter Druck geraten, weil die US-Regierung vorgeschlagen hatte, dass Pharmafirmen vorübergehend den Patentschutz auf ihre Corona-Impfstoffe verlieren. Das heißt, Hersteller in aller Welt könnten dann die Impfstoffe produzieren, ohne Lizenzgebühren an die Unternehmen zu zahlen, die halt die Mittel bzw. die Corona-Impfstoffe entwickelt haben. Diese Diskussion ist auch noch sehr stark in den Medien vertreten. Ich bin mal gespannt, wie man sich nachher im Endeffekt hier entscheidet. Die haben natürlich sehr, sehr viele Gelder aufgenommen oder selbst aus eigener Leistung natürlich auch aufbringen müssen, diese Unternehmen. Und dann wäre das aus meiner persönlichen Sicht natürlich nicht so fair, dass man hier dieses Patentrecht dann einfach aushebelt. Nichtsdestotrotz, wir sind mal gespannt, was da noch in der Zukunft alles so passiert. Somit kommen wir dann auch schon zum Freitag und hier berichte ich von 2 deutschen Unternehmen. Zunächst gehe ich einmal auf Siemens ein. Die Geschäfte bei Siemens, die laufen wirklich sehr, sehr gut. Und im abgelaufenen 2. Quartal bei Siemens, da klettert der Gewinn von 700 Millionen Euro im 2. Quartal des Vorjahres auf rund 2,4 Milliarden Euro. Der Umsatz, der stieg um 6% auf 14, also beziehungsweise fast 15 Milliarden Euro. Und beim Nettoergebnis gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass Siemens vom Verkaufsgewinn der Antriebstochter Flender in Höhe von knapp 900 Millionen Euro profitiert hat. Der Gewinn war außerdem im Vorjahr durch die inzwischen abgespaltene Energiesparte belastet worden, sodass der Vergleich zum Vorjahr für Siemens besonders günstig aussieht. Der vergleichbare Umsatz im Geschäftsjahr 2020/2021 soll nun um 9 bis 11% steigen. Ausgeklammert sind hierbei allerdings die Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe. Auch das Ergebnis nach Steuern, das soll mit knapp 5,7, Entschuldigung, bis 6,2 Milliarden Euro deutlich höher ausfallen. Siemens verdankt den Rückenwind einer starken Nachfrage aus der Automobilindustrie. Das wissen wir ja auch. Daher auch der weltweite Chipmangel macht ja diese Automobilbranche sehr zu schaffen. Dem Maschinenbau kommt Siemens noch zugute und dem Softwaregeschäft. Nichtsdestotrotz kann aber auch der Chipmangel bzw. die Halbleitertechnik, die hier fehlt, die Lieferkette von Siemens beeinflussen. Und somit kann es zu einer Verknappung von elektronischen Bauteilen führen, die wiederum natürlich zu erhöhten Preisen führen können. Das hatte zumindest Siemens nochmal so laut der Meldung erwähnen wollen. Somit bleiben wir bei den fehlenden elektronischen Bauteilen bzw. dem Chipmangel und kommen zu der letzten Meldung in dieser Woche. Die betrifft diesmal Daimler, nämlich die weltweiten Lieferengpässe bei den Elektronikbauteilen, die führen zum Beispiel in dem Daimlerwerk in Sindelfingen vorübergehend zu einem Produktionsstopp. Betroffen davon ist die Mercedes-Benz E-Klasse. Die Produktion, die ruht nämlich seit diesem Montag und soll bis zum 14. Mai andauern, diese Pause. Für die Beschäftigten in diesen Bereichen sei für diesen Zeitraum Kurzarbeit beantragt worden. Was Daimler nicht bestätigte, ist, dass es sich um die E-Klasse handelt. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind und wie viele Fahrzeuge nicht gebaut werden können, das gab der Konzern ebenfalls nicht bekannt. Naja, schauen wir mal, ob sie das Ganze dann auch wieder möglichst schnell in den Griff bekommt mit dem Chipmangel. Bin ich sehr, sehr gespannt, weil das ist ja, das tut mir schon fast leid. Das ist ja hier bei uns in den Börsentalks fast jede Woche vertreten, dieses Thema um den Chipmangel bei den Automobilherstellern. Naja, das wird uns wahrscheinlich auch noch einige Zeit begleiten. Nichtsdestotrotz, wer hier zeitnah oder vorzeitig quasi in diese Halbleitertechnologie beziehungsweise um den Chipmarkt eingestiegen ist quasi über bestimmte Aktien, wird hier wahrscheinlich sehr, sehr stark profitieren. Ja, das war es auch schon wieder für diese Börsenwoche. Das soll auch an dieser Stelle genug gewesen sein. Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und dass wir halt auch das Wichtigste von dieser Woche dir mitgeben konnten an Informationen und News zu den einzelnen Unternehmen. Yannick und ich, beziehungsweise wir Börsianer, sind ja sehr gespannt, was so in der Zukunft noch auf uns zukommen wird. Die Corona-Pandemie, die wird ja noch sehr, sehr viel ausmachen an Entscheidungen und auch an der zukünftigen Entwicklung. Von daher schauen wir mal, wie gesagt, was auf uns zukommt. Ich bin da sehr gespannt. Ich freue mich auf meinen Impftermin oder auf meine Impftermine. Ich habe ja gleich zwei mit an die Hand bekommen. Und ja, ich bin gespannt. Ich werde dann auch mal berichten, wie das Ganze abgelaufen ist. Gar keine Frage. Das kann ich ja dann mal in einem dieser Börsentalks zu Beginn machen. Und auch wie es mir damit ergangen ist, was für einen Impfstoff ich bekommen habe. Da bin ich gerne bereit, darüber zu berichten. Ich hoffe, ihr seid daran auch interessiert. Und ja, wir würden uns halt freuen, wenn ihr mal auf unserem Finanzblog finanzenparkett.de vorbeischauen würdet. Natürlich findet ihr uns auch auf den gängigen Social Media Kanälen, wie zum Beispiel Instagram, unter dem Namen finanzen.parkett. Dann findet ihr den Yannick unter dem TikTok-Account Finanzenfuchs. Auch auf YouTube sind wir vertreten. Da könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren. Dort findet ihr uns unter dem Namen ebenfalls finanzen.parkett. Und natürlich sind wir auch auf allen Podcast-Kanälen vertreten, wie zum Beispiel Apple Podcast, Spotify, Anchor und Google Podcast. Somit würde ich mich nochmal bei dir bedanken wollen fürs Zuhören und ich wünsche dir natürlich ein schönes, ruhiges Wochenende und genieße die freie Zeit. Bis bald und viel Spaß. Ciao.
Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.